Wer von euch hat denn schon mal probiert, das Meer auszulöffeln? Jetzt echt, ihr lacht. Ich habe das probiert. Natürlich. Und wenn man so am Strand entlang geht, dann sieht man das ja. Kinder mit Schaufel und Eimer, die versuchen, zumindest so ein bisschen von dieser großen Pfütze irgendwie doch leer zu bekommen. Ein unglaubliches Projekt. Und als ich so überlegt habe, da ist mir aufgefallen, dass ich wohl einen Hang zu solchen Aktionen habe. Und die Geschichten, die ich jetzt erzähle, die sprechen nicht unbedingt für mich. Ich habe als Kind nämlich nicht nur versucht, das Meer auszuschöpfen, sondern ich habe auch versucht, die Sandkörner am Strand zu zählen. Ich war in der Kinderstunde und da haben sie von Abraham erzählt und da hieß es, deine Nachkommen werden sein wie der Sand am Meer, dass niemand sie zählen kann. Ja, von wegen. Das muss doch gehen, das mit dem Zählen. Das kriege ich hin. Also beim nächsten Hollandurlaub an den Strand gegangen und angefangen zu zählen. Ich glaube, bei 27 oder sowas habe ich aufgegeben, als ich mich dann zum x-ten Mal verzählt habe. Also unfassbares Projekt. Manche Projekte sind nicht nur so unglaublich, weil sie so groß und unerfüllbar sind, sondern auch, weil sie so schwachsinnig sind. Irgendwann, ich muss so 8 oder 9 Jahre gewesen sein, habe ich mir gedacht, ich grabe jetzt mal ein Loch bei uns im Garten. Also so ein richtiges Loch, nicht so ein Löchlein, sondern so schwebte mir so vor, 3 Meter tief, 4 mal 5 Meter, so dass man richtig schön drinstehen kann. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum, keine Ahnung. Das ist mir weder heute noch war es mir damals klar, warum man sowas tut, aber ich dachte mir, das wäre jetzt gut. Ich grab jetzt mal ein Loch. Meine Eltern kannten mich anscheinend recht gut und haben mich gewähren lassen. Ein unglaubliches Projekt, total unsinnig, das dann übrigens auch nie umgesetzt wurde. Ich glaube, ich bin 10 Zentimeter tief gekommen an einer Stelle und hatte dann keine Lust mehr. Also ich neige da irgendwie zu. Und in der Bibel gibt es einen Mann, der in den Augen der Menschen um ihn herum der größte Schwachkopf seiner Zeit, vielleicht sogar der größte Schwachkopf aller Zeiten war. Jetzt könntet ihr gerne mal hier oben nochmal dran werfen. Perfekt, genau, dann steht der Name nämlich da. Denn das Projekt, was Noah angegangen hat, das war wirklich unglaublich. Und zwar in beide angedeutete Richtungen. Es war unglaublich groß. Er soll ein Schiff bauen, ein Schiff von bisher ungekannten Ausmaßen. Und gleichzeitig war dieses Projekt unglaublich blödsinnig. Denn das Schiff wurde fern jedes Gewässers gebaut, auf dem es hätte fahren können. Und so hat sich Noah wohl endgültig zum Gespött seiner Mitmenschen gemacht. Die Geschichte von Noah und seiner Arche ist eine der größten, bekanntesten und schönsten Erzählungen der Bibel. Und sie ist nicht nur eine schöne Geschichte aus längst vergangenen Zeiten, sondern sie hat was mit uns zu tun. Und sie lehrt uns ganz viel über Gott, über uns und hat eine Bedeutung für unseren Glauben, für unsere Gemeinde und für unser Leben. Sie zeigt uns Gott, wie er ist, wie er denkt und handelt und wie Menschen darauf reagieren können. Und aus dem Grund möchte ich mir mit euch in den nächsten 3 Wochen in einer Mini-Predigtreihe diese Geschichte mal angucken. 3 Wochen, 3 Predigten über Noah und seine Arche. Und heute machen wir den Auftakt sozusagen mit der Projektbeschreibung dieses unglaublichen Projektes. Und das Alte Testament ist vor allem eins. Das Alte Testament ist erzählte Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Das Alte Testament lehrt nicht, das Alte Testament erzählt. Und darum werde ich das auch so machen. Es wird in den nächsten Wochen keinen Bibeltext geben, den ich vorlese, sondern ich werde ihn euch erzählen, weil dafür sind diese Texte da. Und mit diesem Erzählen möchte ich jetzt dann auch loslegen. Dafür sollte man das Ding hier anmachen. Jawohl. Alles fängt damit an, dass Gott die Nase voll hat. Gestrichen voll. Und zwar von den Menschen. Von den Menschen, die er geschaffen hat. Er sieht sich die menschliche Bosheit und Verdorbenheit an. Er merkt, wie sehr die Sünde diese gute Schöpfung verdreht hat. Er merkt, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, so zu leben, wie sich Gott das eigentlich gedacht hat. Wozu er ihn geschaffen hat. In Gemeinschaft mit ihm. Im Gegenteil, die Menschen werden immer böser und schlechter. Sie entfernen sich immer weiter von dieser Schöpfungsidee und von ihrem Schöpfer. Und Gott reicht es. Gott hat die Nase voll. Er hat keine Lust mehr zuzusehen und es geht sogar so weit, dass Gott es bereut, den Menschen geschaffen zu haben. Er ist nicht mehr gewillt, weiter zuzugucken, wie die Menschen sich vor ihm entfernen, vor ihm wegrennen. Und er beschließt, Tabula rasa zu machen. Alles platt machen. Alles vernichten. Schluss, aus, vorbei. Alles nochmal auf Null. Er will die Menschheit auslöschen und mit ihr alle Tiere. Und dann tritt Noah auf den Plan. Und Noah fand Gnade vor dem Herrn, so übersetzt es Luther. Ein untadeliger Mann, fromm, er handelt im Sinne Gottes und Gott beschließt, aus dem geplanten Weltuntergang einen Neuanfang zu machen. Mit Noah und seiner Familie. Und er gibt Noah den Auftrag, ein Schiff zu bauen. Mitten im Nirgendwo. Wir wissen nicht genau, wo die Noah-Geschichte stattgefunden hat, wo Noah gelebt hat. Aber wir wissen, dass die Urgeschichte im ersten Buch Mose, zu der auch die Noah-Erzählung gehört, zur Kultur des alten Vorderen Orients gehört. Und zwei Dinge gab es da, durch die sich diese Region nicht ausgezeichnet hat. Das erste ist schiffbares Gewässer und das zweite ist Baumreichtum. Da gab es kaum Holz. Und Noah soll ein riesiges Schiff aus Holz bauen. Und die Bäume dafür herzuschaffen, war wahrscheinlich schon ein Lebenswerk für sich. Und dann noch dieser Unsinn der Aufgabe, ein Schiff fernab jedes Gewässers. Ein super Auftrag. Noah wird von jedem darum beneidet worden sein. Und dieses Projekt war wirklich gewaltig. Die Maße, die von Gott vorgegeben werden, sind folgende: 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Die Zahlen sagen uns jetzt relativ wenig. Ja, und wir wissen auch nicht genau, wie lang damals eine Elle war. Man kann davon ausgehen, es waren so um die 60 Zentimeter. Dann ergeben sich die Maße für die Arche von 180 mal 30 mal 5 Meter. Hat mich jetzt auch nicht sonderlich weitergebracht. Ja, schöne Zahlen, aber was heißt denn das? Mir fehlen die Vergleichswerte. Haben wir ein bisschen recherchiert. Mit diesen Maßen war die Arche Noah im Vergleich zur Queen Elizabeth II., das ist das größte je gebaute Schiff, ungefähr halb so lang und genauso breit. Das Ding war unglaublich groß. Und witzigerweise werden heute noch viele Schiffe in diesem Verhältnis von 6:1 Länge und Breite gebaut, weil sich das für eine gewisse Schiffsklasse als optimal herausgestellt hat. Ihr seht mal hier eine kleine grafische Darstellung, um sich zu vergegenwärtigen, wie riesig dieses Schiff war. Ja, Noahs Arche haben wir hier oben. Das hier ist eine Boeing 747. Wer schon mal auf einem Rollfeld neben so einem Ding stand, der weiß, wie groß das ist. Und das hier ist die berühmte Titanic. Die war größer, aber jetzt nicht unwesentlich größer. Und hier oben haben wir noch so ein paar Sachen, diese ganzen Zahlenangaben sagen mir nicht so viel. Aber es hätten 522 Eisenbahnwaggons da reingepasst, beziehungsweise um die 125.280 Viecher, so groß wie ein Schaf. Das ist mal eine Hausnummer, wie ich finde. Ja? Und das nicht in diesem Jahrhundert, sondern vor, sagen wir mal, knapp 6.000 Jahren. Wahnsinn. Und neben dieser Bauaufgabe wird die zweite Aufgabe, die Noah erhält, ganz schnell vergessen. Er soll von allen Tieren ein Paar mitnehmen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Kinderbibeln gesehen über die Arche Noah? Da laufen diese Tiere alle ganz einträchtig in Reih und Glied, marschieren die auf die Arche hoch. Ich befürchte mal, das wird nicht so abgelaufen sein. Das war Noahs Job, diese Tiere erstmal zu finden, zu fangen, da reinzupacken. Ja, und dann allein der Organisationsaufwand der Quartierverteilung. Antilope nicht zu nah an die Löwe, Hund und Katze nicht neben, Katze auch nicht neben die Maus. Und so weiter, bis der das hingepuzzelt hatte, dass alle Tiere ihren Platz hatten. Ich will mich jetzt nicht in biologische Diskussionen verlieren, wie das alles möglich war, denn Gott hatte ja auch noch seine Hand im Spiel, da gelten nochmal immer andere Regeln. Und außerdem ist es gar nicht die Intention der Geschichte. Was uns hier gesagt werden soll, ist Folgendes. Gott will, dass seine Geschichte der Welt mit seiner Schöpfung weitergeht. Und er kümmert sich auch darum, dass es weitergeht. Und er gibt Noah diese unglaublichen Aufträge. Hier endet unser heutiger Abschnitt mit einer kurzen und knappen Feststellung. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Kein Wie, keine Schilderung der Bauarbeiten, keine Schilderung der inneren Beweggründe und Zweifel Noahs, nur der sehr knappe Kommentar, dass er alles genau so gemacht hat, wie Gott das wollte. Und jetzt enthält dieser Teil der Geschichte schon ganz viele schöne Aspekte, die man gar nicht alle anpacken kann. Ich habe mir 4 Sachen rausgesucht. Und das erste ist, dass Gott Sünde nicht egal ist. Sünde ist keine Lappalie. In unserem Leben, auch hier in der Gemeinde, glaube ich, spielt das Reden von Sünde, von Schuld keine übermäßig große Rolle mehr. Buße, Umkehr, das sind nicht die Vokabeln, die wir hier übermäßig häufig verwenden. Wir sind sehr schnell dabei zu sagen, Jesus ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Und das stimmt auch, auf jeden Fall. Gott schenkt gelingendes, zielgerichtetes Leben. Auch richtig. Aber sagen wir auch noch, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Buße tun müssen, dass Umkehr nötig ist? Ich glaube, wir stehen oftmals in der Gefahr, Sünde kleinzureden und Gott so zu einem Kuschelgott zu degradieren, der bei unseren Fehltritten, die ja eigentlich, die sind schon doof, aber die sind ja eigentlich gar nicht so schlimm und da drückt Gott sicher nochmal ein Auge zu. Und in der Geschichte von Noah zeigt uns das ganz deutlich, dass das grundverkehrt ist. Gott ist unsere Schuld nicht egal. Er hasst sie. Er hasst sie leidenschaftlich und abgrundtief. Und Sünde ist keine Lappalie, im Gegenteil. Die Schuld der Menschen bringt die Welt am Rand, an den Rand der Zerstörung. Und das ist heute auch keinen Deut anders. Unsere Sünde trennt uns von Gott, sie entfremdet uns von unserem himmlischen Vater. Sie treibt uns von ihm fort. Und ohne Jesus würde sie auch heute noch ihre absolut tödliche Macht bei uns voll entfalten können. Sünde ist nicht der eine Sahnepudding zu viel. Sünde ist eine widergöttliche Macht, die uns von unserer Bestimmung trennt, für die wir geschaffen sind. Sie zerstört unsere Beziehung zu anderen Menschen, sie vergiftet unser Leben und Gott hasst sie mehr als alles andere. Welche Konsequenzen hat das für uns heute? Als erstes sollten wir uns darüber immer wieder neu bewusst werden, uns klar machen, dass es so ist, dass Sünde nichts ist, das ich eben mit einem Achselzucken abtun kann. Er ist halt so. Dass Gott eben nicht einfach mal alle Augen zudrückt, sondern dass es meine Schuld, meine Sünde ist, die Jesus ans Kreuz genagelt hat. Und dieses Bewusstmachen sollte uns dann in die Arme Gottes treiben, sollte dazu führen, dass wir Gott immer wieder um Verzeihung bitten, sollte uns eine Sensibilität geben, Sünde ernst zu nehmen und unser Fehlverhalten nicht klein zu spielen, sondern alles in unserer Macht Stehende tun, um dagegen zu steuern, in der Erwartung, dass Gott durch seinen Geist uns dabei hilft, helfen will und helfen wird. Das nächste, was mir die Geschichte von Noah zeigt, ist, dass ich Gott nicht immer verstehen muss. Der Sinn seiner Aufträge kann mir auch mal verborgen bleiben. Gott verfolgt ein Ziel mit dem, was er tut. Er verfolgt ein gutes Ziel. Aber für mich, mit meinem begrenzten Wissen, mit meiner begrenzten Einsicht, muss das nicht immer Sinn ergeben. Ich bin mir sicher, dass Noah sich diese Frage auch gestellt hat. Diesen immensen Auftrag zu betreiben, hat für ihn wahrscheinlich auch keinen Sinn gemacht. Und selbst als Gott Noah in seine Pläne eingeweiht hat, bin ich mir sicher, dass bei Noah immer wieder Zweifel hochgekommen sind. Ey, habe ich mich wirklich nicht verhört? Hat er wirklich Schiff gesagt? Und Flut und so? Mache ich mich hier nicht komplett zum Affen? Ich verstehe nicht, was der von mir will. Das kann doch eigentlich nicht sein. Und es müssen nicht immer die großen, ausgefallenen Anweisungen Gottes sein, bei denen mir der Sinn verschlossen bleibt. Es gibt ja auch genug kleine, alltägliche Dinge, die ich nicht bis in jedes Detail verstehe. Und wo ich es eben auch nicht muss. Es reicht, wenn ich weiß, Gott will es so. Und dieses Prinzip gilt nicht nur bei den Anweisungen Gottes, sondern eben auch für das Handeln Gottes in meinem Leben. Gott ist mir über seine Beweggründe keine Rechenschaft schuldig. Er muss mir nichts erklären und ich muss nicht alles verstehen. Ich wiederhole den Satz nochmal. Gott ist mir keine Rechenschaft schuldig. Weißt du das? Du hast kein Recht darauf, zu verstehen, was Gott in deinem Leben tut. Wenn er unser Herr ist, dann darf er das. Dann darf er mit mir tun, was er will, ohne dass er es mir erklären muss. Immer wieder bei Gebetserhörungen oder eben ausbleibenden Gebetserhörungen stelle ich mir diese Frage. Gott, warum tust du nicht das, warum ich dich bitte? Mein Anliegen ist doch gut und richtig. Ich habe es, glaube ich, wirklich in deinem Namen, in deinem Sinne gebetet. Meine Motive sind lauter und gut. Und trotzdem handelst du nicht. Inge, ich verspreche dir, ich bete für deinen Arm. Und wenn der nicht heil wird, werde ich genau an diesem Punkt widerstehen. Und mir sagen, warum nicht? Es gibt doch keinen Grund, warum Gott dich nicht heilen sollte. Aber das mutet er uns manchmal zu. Manchmal klärt sich das auch im Nachhinein. Manchmal zeigt uns Gott Gründe für sein Handeln. Manchmal, aber nicht immer. In unserer Nachfolge, in unserem Leben mit Gott, werden wir immer wieder an Punkte kommen, an denen wir ihn nicht verstehen und wo wir auch im Nachhinein nicht erfahren werden, warum Gott so gehandelt hat, wie er es getan hat. Ich erzähle euch an dieser Stelle ein für mich ungeklärtes Beispiel. Es ist eigentlich ein Doppelbeispiel, wo ich immer wieder komplett ratlos davor stehe und das ich am Ende auch nicht auflösen kann. In meinem alten Verband, dem EGV, gab es vor gut 50 Jahren einen sogenannten Jugendreisebruder. Das war damals der Titel für Jugendreferent. Das war Werner und Werner hat einen super Job gemacht. Alle Jugendliche, die sind mittlerweile knapp an die 80 Jahre alt, haben den geliebt. So richtig, der hat wohl richtig Bambule gemacht, der hat sich auch immer mal wieder mit den DDR-Oberen angelegt, hat tolle Freizeiten gemacht, tolle Jugendstunden gehalten, da ging die Post ab. Und dann, von einem Tag auf den anderen, wurde Werner schwer krank. Depressiv. Und zwar so schlimm, dass er von jetzt auf gleich dienstunfähig wurde. Und nicht nur dienstunfähig, er wurde de facto auch lebensunfähig. Er war Pflegefall mit Anfang 30. Und das mit einer blühenden Verbandsjugendarbeit, mit einer Frau zu Hause und drei kleinen Kindern, die auf einmal zu vier kleinen Kindern wurden, weil Werner nicht viel mehr konnte als seine kleinen Kinder mehr. Das ist unglaublich. Ich habe Werner und Bruni, das ist seine Frau, kennengelernt, als die beiden über 60 waren. Und Werner war immer noch krank. Und Werner war immer noch ein Pflegefall. Und Bruni stand immer noch zu ihm. Fast 40 Jahre lang stand die an seiner Seite, hat ihn gepflegt, hat ihn durchs Leben begleitet. Und Gott hat ihr von heute auf morgen ihren Mann, ihr Gegenüber, genommen. Der Verband war auf einmal einen der besten Prediger los. Und ich frage mich bis heute, Jesus, warum machst du den nicht gesund? Das wäre dir doch ein kleines, einmal so machen und es geht ihm wieder gut. Und er hat es nicht getan. Vor 2 Jahren ist Bruni in Rente gegangen und hat es endlich geschafft, sich innerlich so weit zu lösen, dass sie Werner auch mal in die Tagespflege, in die Kurzzeitpflege gegeben hat und selber Urlaub machen kann. Mal ein Wochenende alleine mit einer Freundin. Und das hätte sie erleben müssen, da gingen ihre Augen, haben gestrahlt, wenn sie davon erzählt hat, voll schön. 3 Monate nach Renteneintritt hat Bruni Leukämie bekommen. Im Januar diesen Jahres ist Bruni gestorben. Und ich stehe da und denke mir, hallo, Jesus, was tust du da? Kannst du der Frau nicht noch ein bisschen Freude geben? Die war dir die ganze Zeit treu, die hat dir gedient. Und dann rufst du die einfach ab. Und ich stehe hier und verstehe es nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Es lässt mich ratlos zurück. Und hier lehrt mich Noah, dass Gott das darf. Noah stellt uns in diese Spannung, die es auszuhalten gilt. Wir müssen und wir werden Gott nicht immer verstehen. Weder in seinen Anweisungen, bei seinem Willen für uns in unserem Leben, und eben auch in Bezug auf sein Handeln. Aber Gott hat die Kontrolle und er macht es gut, auch wenn ich es anders gemacht hätte. Und ich verspreche euch, wenn ich mal vor dem himmlischen Thron stehe, ist das Thema Bruni und Werner eines der Themen, die ich bei Jesus als erstes ansprechen werde, wenn es mich dann noch interessiert. Und vielleicht kriege ich dann eine Antwort. Vielleicht auch nicht. Das muss ich aushalten. Diese Erkenntnis bringt mich dann zusammen mit dem sehr pragmatischen Verhalten Noahs zu unserem nächsten Punkt. Was mich an Noah da unfassbar fasziniert, ist sein Gehorsam. Gott sagt, er tut. Ohne Murren, ohne Kampf, ohne Diskussion. Total toll. Gehorsam ist nicht das beliebteste Attribut in unserer Gesellschaft. Gehorsam ist auch heute nicht mehr in den Top 10 der Erziehungszielen, die Eltern haben. Wir wollen mutige, selbstbestimmte, willensstarke Kinder. Also zumindest, wenn sie erwachsen sind. Ja, während sie klein sind, vielleicht nicht unbedingt. Wir sind zu sehr geprägt vom Dritten Reich, also nicht geprägt, sondern verschreckt vom Dritten Reich, zu sehr geprägt von den 68ern. Gehorsam ist nicht so unser Ding. Dabei ist Gehorsam gegenüber Gott eine Eigenschaft, die ich äußerst fördernswert finde. Wenn jemand mal über mich sagt, Chris war ein Mann, der Gott immer gehorsam war, dann ist das ein cooles Zeugnis über mein Leben. Das würde ich gerne über mich hören. Ich will Gott gehorsam sein, so leben, wie er das möchte, das tun, was er von mir getan haben möchte, so wie Noah uns hier vorgestellt wird. Ich weiß natürlich, dass es Noah hier an einem Punkt deutlich leichter hatte als wir heute. So wie es geschildert wird, gab es keine Zweifel, was Gott von ihm wollte. Bau mir ein Schiff. Hat er gehört, hat er gemacht. Viele solche Aufträge sind bei uns nicht ganz so klar. Ich höre Gott sehr, sehr selten akustisch reden. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie akustisch reden gehört. Er schickt auch sehr, sehr selten Briefe vom Himmel, wo da was drinsteht, was ich genau tun und lassen soll. Aber eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich ist Gottes Wille für uns sehr klar. Wir suchen immer nach den großen Dingen. Wir suchen nach den Archen, die wir für Gott bauen sollen. Soll ich in die Mission gehen und so weiter. Dabei liegen die Aufgaben Gottes für unseren Alltag ganz klar vor uns und warten nur darauf, erfüllt zu werden. Aber die sind da nicht so spektakulär. Ein paar Beispiele gefällig, was ganz klar vor uns liegt? Kein Problem. Liebe deine Feinde. Sei gastfreundlich. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Liebt Gott mit allem, was du hast. Lasst die Liebe euren Umgang miteinander bestimmen. War nur ein paar Beispiele, habe ich nicht nachdenken müssen. Konnte ich einfach so runterschreiben. Klingt langweilig, oder? So ein Arche-Auftrag ist doch da schon was anderes. Aber ich glaube, liebe deine Feinde oder nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, kommt von der Größe fast an die Arche ran, oder? Gerade das Neue Testament ist voll mit diesen Verhaltensweisen, in denen wir ganz leicht und eindeutig den Willen Gottes finden. Die große Frage ist nur, was machen wir damit? Sind wir gehorsam oder nicht? Ausreden lassen sich immer und überall finden. Die große Frage, die in meinen Augen dahinter steckt, ist, will ich gehorsam sein? Will ich meine Wünsche, meine Bequemlichkeit, meinen Vorteil dem Willen Gottes unterordnen? Es muss ja nicht immer so sein, dass der Wille Gottes meinen Wünschen widerspricht. Das ist ja zum oft ist der deckungsgleich, wunderschön. Aber wenn es mich herausfordert, habe ich dann den Willen, gehorsam zu sein. Und damit sind wir beim wichtigsten Ding beim Thema Gehorsam. Ich muss mich entscheiden, gehorsam zu sein. Ich muss mich dafür entscheiden, Gottes Willen zu tun. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, ist es meine Verantwortung, die ersten kleinen Schritte zu gehen. Nehmen wir mal das Beispiel Geld. Ich bekomme vielleicht mit, dass Gott möchte, dass ich auch mein Einkommen unter seine Herrschaft stelle. Dass ich damit Gutes tun kann und soll und dass mich Geld und Besitz nicht fesseln soll. Wenn ich das verstanden habe, liegen die nächsten Schritte an mir. Ich muss meinen Dauerauftrag einrichten. Das wird mir der Geist Gottes nicht abnehmen. Ich muss mir überlegen, wie viel meines Geldes will ich denn wem geben? Auch das wird nicht irgendwo auf einem Zettel stehen, der vom Himmel fällt. Hier bin ich verantwortlich, die ersten Schritte zu gehen. Oder nehmen wir das Thema Vergebung, Frieden. In Römer 12 steht, haltet, soweit es in eurer Macht liegt, Frieden mit allen Menschen. Wenn ich das annehme, liegt es an mir, das umzusetzen. Zu beschließen, nicht gegen meine blöde Nachbarin zu wettern, sondern sie freundlich zu grüßen. Nicht verletzend zu werden, wenn ich mich streite, sondern mich zusammenzureißen und sachlich zu bleiben. Und so weiter. All das fordert einen klaren Beschluss und erste Schritte von meiner Seite. Gott wird mir dabei helfen, gar keine Frage. Ohne ihn kann ich nichts tun. Aber es gibt eben auch diesen meinen Teil beim Thema Gehorsam. Und der ist gar nicht mal so klein. Also, lasst uns da Noah zum Vorbild nehmen. Ärmel hochkrempeln und loslegen, wenn Gott zu uns spricht. Als letztes finde ich neben dem Gehorsam Noahs noch so toll, dass er an dieser Größe der Aufgabe nicht zurückschreckt, sondern sich direkt an die Arbeit macht. Wir wissen nicht, was Noah von Beruf war. Er wird handwerklich wahrscheinlich deutlich geschickter gewesen sein, als ich es bin. Aber eins steht fest, er war kein gelernter Schiffbauer. Und seine Erfahrung mit dem Bau von Wasserfahrzeugen in dieser Größe hat sich in sehr engen Grenzen gehalten. Ebenso wenig war er im Fuhrbetriebsgewerbe beschäftigt und auf Holztransport spezialisiert, was ihn vielleicht befähigt hätte, wenigstens das Baumaterial professionell herbeizukarren. Und er war auch kein examinierter Tierpfleger, der sich auf den Umgang mit Tieren aller Art spezialisiert hatte. All das sind für mich gute Gründe, dass Noah hätte sagen können, mein lieber Gott, bei aller Liebe, das ist mir eine Nummer, nee, das ist mir mehrere Nummern zu groß. Lass mal stecken. Such dir doch bitte jemand anderen. Hat er aber nicht. Mose musste mit Gott diskutieren und Gott musste ihn mühsam überzeugen. Noah kriegt eine Ansage und er macht es. Egal, ob das an seinem Selbstbewusstsein, kann er sein, oder an seiner Ergebenheit gelegen hat, ist egal. Ich möchte mich da an Noah orientieren. Ich will nicht sagen, Gott, das ist mir zu groß, das kann ich nicht. Sondern, Gott, wenn du mir das zutraust, dann will ich es mal versuchen, auf deine Verantwortung. Ich möchte uns Mut machen, die Geschichte, das Verhalten Noahs als Motivation, als Inspiration, als Ansporn für unsere großen Herausforderungen zu nehmen. Wir werden als Gemeinde hier weitermachen. Wir werden weiter Gemeinde bauen. Wir werden Menschen für Jesus gewinnen wollen. Wir wollen hier Reich Gottes bauen. Und ich habe voll Bock darauf. Ich habe voll Bock, mit euch Reich Gottes zu bauen. Ich will Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ich will erleben, dass in 5 Jahren hier ganz andere Menschen sitzen als heute. Nicht, weil ihr weggelaufen seid, sondern weil neue dazugekommen sind, die Jesus kennengelernt haben. Und wenn ich daran denke, was das bedeutet, dann wird mir Angst und Bange. Das ganze Geld, die ganze Zeit, die ganze Kraft. Vielleicht sagt Gott zu uns ja mal nicht, bau mir ein Schiff, sondern bau mir ein Haus. Ich habe keinen Bock zu bauen. Ich habe keinen Bock, Bauausschüsse zu gründen. Ich habe keinen Bock, mir da, oh, grauslich. Und das ganze Geld, nee. Vielleicht sagt Gott aber auch, stellt noch mehr Leute an. Ey, Moment mal, Gott, noch mehr Leute anstellen. Ja, für die Aufgaben, die kommen, braucht ihr mehr Personal. Aber wir können das Personal gerade schon nicht bezahlen. Ja, ist egal, mach mal. Habe ich keine Lust drauf. Vielleicht sagt Gott, ey, ich habe noch ganz neue Projekte für euch. Die könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen. Die wollt ihr euch vielleicht noch gar nicht vorstellen, was ich da noch für euch habe. Und mir wird ganz blümmer ran. Ich denke, Herr Jesus, das kann ich doch nicht. Das können wir doch nicht. Wie sollen wir das schaffen? Wie soll das gehen? Und ich wünsche mir, dass wir da von Noah lernen. Hui, viel zu tun. Lasst uns die Ärmel hochkrempeln und lasst es uns versuchen. Lasst uns die Herausforderung annehmen. Wenn Gott sagt, wir können das, dann wird es schon klappen. Ich weiß nicht, was deine Arche ist. Deine Aufgabe, die dir manchmal zu groß erscheint. Nicht nur hier in der Gemeinde, auch in deinem ganz persönlichen Leben. Für die die Kräfte nicht zu reichen scheinen, die Gaben nicht da sind, die zu viel zu werden scheint. Und ich möchte dir Mut machen. Wenn Gott dir etwas zutraut, dann kannst du wissen, dass du auch in der Lage bist, das Ganze zu schaukeln. Gott kannte Noah ganz genau und er wusste, was er ihm zutrauen konnte. Er wusste, wenn ich Noah die Aufgabe gebe, bau eine Arche, wird das Ding am Ende schwimmen mit den Tieren und wird nicht absaufen. Und Gott hat Recht behalten. Die Arche wurde gebaut, sie ist nicht untergegangen. Gott wusste, was er getan hat. Vielleicht überlegst du, wie du dich hier in der Gemeinde einbringen kannst. Oder was du in deinem Umfeld, in deiner Familie für Gott tun kannst. Und kriegst schon bei dem Gedanken daran weiche Knie. Und ich kann dir sagen, ich kenne das sehr gut, dieses Gefühl. Aber das Beste ist, sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr zu viele Gedanken zu machen, sondern zu sagen, okay, Jesus, ich habe das Gefühl, du legst mir XY vor die Füße. Das ist eigentlich eine Nummer zu groß für mich. Aber für dich will ich es versuchen. Hilf mir. Und dann leg los, mach's wie Noah und sei dankbar, dass du sehr wahrscheinlich keine Arche bauen musst. Amen.